Ich gehe seit ein paar Monaten regelmäßig in Frankfurt in die Stadtmitte, um dort mit Menschen über den Glauben zu sprechen. Und erlebe da Ermutigendes. Viele Menschen, die offen sind, den Glauben zu hören. Einmal stand ich, da kamen immer mehr Jugendliche. Und es war nicht mehr möglich, Zweiergespräche zu führen. Am Schluss standen da 40 Jugendliche. Und ich habe gepredigt. Und war mir nicht so sicher, kommt das wirklich an. Aber ich habe in die Augen geguckt und das waren leuchtende Augen. Und am Schluss haben die geklatscht. Das alles fing an, als ich eines Abends mal vor dem ins Bett gehen vor dem Herrn gestanden habe und wollte eigentlich nur noch kurz beten. Und ihr entschuldigt jetzt die etwas schwulstigen Worte. Da kam die süße Gnade Gottes auf mich. Die wunderbare Gegenwart Gottes. Und ich habe lange Zeit einfach nur in der Gegenwart Gottes geweint. Und immer wieder zu Gott geschrien und gesagt, Gott, dafür gebe ich alles. Und im Nachklang dieses Ereignisses habe ich gesagt, Gott, da muss was passieren mit meiner Menschenfurcht. Das geht so nicht weiter. Ich möchte diesen kostbaren Schatz, den du mir geschenkt hast, anderen weitersagen. Und seither tue ich das. Und nicht alle Menschen wollen das Evangelium hören. Was ich aber ganz häufig erlebe, ist, dass selbst solche Menschen, die sagen, nee, lass mich in Ruhe damit, sich nochmal umwenden zu mir und sagen, ich will zwar nicht, von was sie da reden, aber wenn ich in ihre Augen gucke, das Leuchten, die Freude, die Liebe, die mir entgegenstrahlt, das berührt mich, ihre Sanftmut. Und ich denke manchmal, also die, die mich kennen, wissen, dass Sanftmut und Geduld jetzt nicht so die Attribute sind, die mich gut beschreiben. Und ich bin überzeugt davon, dass es gar nicht ich bin, der predigt, sondern Christus in mir. Und seine Liebe durch mich fließt. Und das spüre ich auch immer, wenn ich heimgehe, auch wenn ich Menschen erlebe, die mich ablehnen. Ich bin so voll von einer Liebe. Und beim Beten ist das so ähnlich. Wir machen oft so einen Krampf draus, ja, und versuchen, ein gutes Gebetsleben zu haben. Und ich glaube, dass Gott viel mehr in uns und durch uns hindurch beten möchte und uns erfreuen möchte mit seinem Bethaus, heißt es in der Jesaja. Gebet soll uns glücklich machen in der Verbindung mit ihm. Und darum soll es heute gehen. Das Thema meiner Predigt ist, wenn es dann funktioniert, Vitamine fürs Gebet. Sehr schön. Vitamine fürs Gebet. Ups. Ah, da passiert was. Okay, gut, wir werden es erleben. Vitamine fürs Gebet. Leistungssportler sprechen ja gerne von leeren Kalorien, wenn es um so Sachen geht wie Eis oder Kuchen oder Schokolade. Schmeckt zwar alles gut, macht auch den Bauch voll, aber wenn ich dann den Marathon durchhalten soll, dann fehlen mir die nötigen Nährstoffe und ich mache schlapp. Und beim Gebet ist das so ähnlich. Und bei beidem habe ich schon schlapp gemacht. Und beim Beten ist der Anspruch ja noch höher. Wir sollen unablässig beten. Gar nicht mehr aufhören. Beim Marathon höre ich ja irgendwann mal auf. Jesus sieht das zumindest so und erzählt uns im Lukas-Evangelium in Kapitel 18 dazu ein Gleichnis. Und das lese ich jetzt mal vor. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten soll, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott gefragt hat und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. Und in dieser gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zum Richter und bat ihn, verhilf mir in meiner Auseinandersetzung zu meinen Gegnern, zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, Doch dann sagt er sich, ich fürchte Gott zwar nicht und was die Menschen denken, das ist mir gleichgültig, aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort. Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter gesagt hat, dem es doch überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht?
Das ist ein Predigtext.
Ach so, gut. Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Das Gleichnis ist besonders. Nicht nur, weil Lukas der Einzige ist, der uns diese Worte von Jesus übermittelt, auch deswegen, weil wir bei diesem Gleichnis von Anfang an wissen, um was es geht. Bei den meisten Gleichnissen müssen wir ja rätseln, was meint Jesus jetzt damit eigentlich so ganz genau? Aber hier besteht kein Zweifel. Bevor Jesus uns das Gleichnis erzählt, sagt er uns, warum er es erzählt. Er will uns ermutigen, unablässig zu beten und nicht mehr damit aufzuhören. Und auch die Rollen im Gleichnis sind doch im Grunde sehr klar. Die Witwe, das sind wir, die Beter, die ermutigt werden sollen. Und der Richter, der nicht nach Gott fragt, repräsentiert Gott. Aber hier fangen die Fragen ja doch schon an. Ein gottloser Gott? Wir ahnen es. Das Gleichnis verbirgt mehr, als man auf den ersten Blick erkennt. Ich habe meine Predigt in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil will ich uns eine erste Deutung von dem Gleichnis geben. Irgendwie habe ich hier keine Kontrolle drüber. Kann das sein? Ah, gut. Im zweiten Teil will ich dann darauf eingehen, was unser Gebet stärkt, die Vitamine. Und am Schluss werde ich darüber sprechen, was Jesus uns möglicherweise noch durch das Gleichnis sagen will und will uns herausfordern, unsere Beziehung zu Gott ganz neu zu überdenken. Eine erste Deutung vom Gleichnis. Na gut, ich vertraue jetzt einfach, dass da was passiert. Das Bild von der Witwe steht für Verlassenheit, bis dass der Tod euch scheide. Ganz egal, ob das einen Menschen in jungen Jahren trifft oder im hohen Alter, es bleibt ein schmerzhafter Verlust, wenn der Partner stirbt. Die Witwe steht aber noch für einen weiteren Verlust. Im Altertum hat eine Witwe alle ihre Rechte verloren. Möglicherweise hatte diese Witwe in unserem Gleichnis ein Stück Land von ihrem verstorbenen Mann, welches ihr Lebensunterhalt gesichert hätte. Aber der Besitzer des Landes oder Pächter verweigert ihr dieses Recht, weil er wusste, dass er damit durchkommt. Denn es gab mit großer Wahrscheinlichkeit niemand, der sich für das Recht einer Witwe eingesetzt hätte. Ihr Recht blieb meist auf der Strecke. Und damit können wir uns doch gut identifizieren. Wir leben alle in einer Welt, in der das Recht verbogen und zu Recht gelogen wird. Dazu kommt unsere Hilflosigkeit und Ohnmacht gegenüber den Mächten und Kräften dieser Welt. Da wird ein schwächerer Staat von seinem großen Nachbarn einfach überfallen. Pandemien, Wirtschaftskrisen erschrecken uns. Und wie die Witwe dürfen wir uns in unserer Hilflosigkeit im Gebet an Gott, den allerhöchsten Richter, wenden und Zuflucht bei ihm suchen. Das bringt uns zur zweiten Rolle im Gleichnis, der gottlose Richter. Was möchte Jesus uns mit dieser Rolle sagen? Das Gleichnis macht ja eigentlich nur dann Sinn, wenn wir das folgende Muster zugrunde legen, vom Geringeren zum Höheren. Jesus verwendet dieses Muster in einer Predigt über Väter und ihre Kinder. Er sagt, wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gerne gute Gaben gebt, wie viel mehr wird dann euer himmlischer Vater euch gute Gaben geben, wenn ihr ihn darum bittet? Die gleiche Schlussfolgerung zieht Jesus in unserem Gleichnis aus dem gottlosen Richter. Sollte da Gott nicht erst recht für sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm flehen, zu ihrem Recht kommen? Die Aussage ist also nicht, Gott ist wie dieser gottlose Richter, sondern vielmehr, Gott wird noch viel mehr für unser Recht sorgen, als es dieser gottlose Richter getan hat. Jesus macht in diesem Gleichnis zwei ganz wichtige Aussagen. Erstens, die Hartnäckigkeit der Witwe macht Gott große Freude. Und zweitens, der Schlüssel für eine gerechte Welt sind nicht Petitionen, sondern unser Gebet. Das glaubt nur keiner. Auch viele Christen nicht. Sonst wären die Gebetstreffen nicht so schlecht besucht. Und warum ist das so? Weil wir alle schon mal gebetet haben. Und dann ist scheinbar nichts passiert. Und dann haben wir irgendwann aufgehört mit dem Beten, weil wir aufgehört haben zu glauben, dass Gott unser Gebet hört und uns zu unserem Recht verhilft. Und genau darum geht's im Gleichnis. Jesus will uns motivieren, dran zu bleiben, so wie die Witwe dran geblieben ist. Aber es gibt noch einen Grund, warum unsere Gebetstreffen so schlecht besucht sind. Wer verbringt schon gerne Zeit mit einem strengen Gott, der bestenfalls genervt ist von uns? Die Witwe hatte eine sehr distanzierte, ja geradezu feindselige Beziehung zu diesem gottlosen Richter. Und es ist die Stelle im Gleichnis, die ich problematisch finde, zumindest auf dem Aspekt Ermutigung. In regelmäßigen Abständen marschiert die Witwe zum Richter und haut ihm ihre Anliegen um die Ohren, um so endlich sein Interesse an ihr zu wecken. Und mit der gleichen Haltung marschieren auch wir Christen oft zu unserer Gebetsversammlung. Wir kommen vor einen allmächtigen Richter, der uns und unsere Nöte offensichtlich noch nicht so wirklich ernst genommen hat, und wir nerven ihn mit unseren Gebetsanliegen, um ihn so auf uns aufmerksam zu machen und irgendwie sein Interesse zu wecken. Das Gleichnis präsentiert uns das Bild einer gestörten Beziehung. Und das bringt mich zum zweiten Teil meiner Predigt. Welches Vitamin nährt unser Gebet? Es stand schon da, Vitamin B, Beziehung. Gebet ist Ausdruck von Beziehung. In anderen Religionen mag es religiösen Formeln mit besonderen Worten geben, die Gott beeindrucken sollen. Jesus warnt uns aber ausdrücklich vor solch beziehungslosen Plappern und sagt, wenn du betest, dann such die Verborgenheit, geh in dein Kämmerlein und dort in der Verborgenheit wird Gott, dein Vater, dich sehen und dir begegnen. Und in der Verborgenheit wächst das Gebet im Vertrauen auf eine Beziehung. Die Bibel kennt drei Bilder für unsere Beziehung zu Gott. Nächste Folie. Sehr schön, wir kriegen das hin. Der Herr und der Knecht. Zweitens, der Vater und das Kind. Ja, das Königskind. Und schließlich die Braut und der Bräutigam. Alle drei Beziehungsbilder verdeutlichen verschiedene Wesenszüge unserer Liebesbeziehung mit Gott. Der Herr und der Knecht. Heute würde man ja von Arbeitgeber und Arbeitnehmer sprechen. Können Sie sich vorstellen, der Bundespräsident Walter Steinmeier steht plötzlich vor Ihrer Tür mit der Staatslimousine und sagt, bitte kommen Sie mal schnell mit, ich habe eine ganz wichtige Aufgabe, die Sie für mich erledigen können. Wer würde da nicht mit Freude mitgehen? Was für ein Privileg! Wir dürfen Mitarbeiter im Reich Gottes sein und ihm dienen. Wow! Welches Gebet sprudelt aus dieser Knecht-Herr-Beziehung? Nun zuallererst die Fürbitten. In dieser Beziehung werden die Nöte und Anliegen der Welt vor Gott gebracht. Oder um es mit dem Vater unser zu sagen, hier beten wir, dein Reich komme. Aber auch das Lob und Dank haben hier Raum. Lobet und preiset ihr Knechte des Herrn, heißt es in dem Psalm. Das beste Marketing für ein Unternehmen sind doch die zufriedenen Mitarbeiter, die jedem erzählen, wie klasse das Unternehmen ist. Aber wir sind mehr als Gottes Mitarbeiter. Wir sind auch seine geliebten Königskinder. Wow! Das Tolle daran, hier gibt es keine Bedingung. Ein Mitarbeiter, der die Leistung nicht bringt, wird gefeuert. Aber egal, wie viel Mist ich als Kind Gottes verbocke, ich bleibe immer das Kind von Gott, von meinem Vater. Also bei meinen Kindern war das so. Habe auch nicht aufgehört, sie zu lieben. Und um welches Gebet geht's in dieser Vater-Kind-Beziehung? Hier geht es um zerrissene Hosen und eingeschlagene Fensterscheiben. Hier beten wir mit dem Vater unser, vergib uns unsere Schuld. Hier geht es ganz um mich und meine Anliegen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Aber auch hier ist Raum für Anbetung. Kinder streiten sich manchmal im Sandkasten, wer den größten Papa hat. Wir dürfen jeden Morgen neu staunen über die Größe und die Barmherzigkeit und Schönheit von unserem himmlischen Papa. Aber wir sind mehr als Gottes geliebte Kinder. Kinder sind unmündig. Viele Geheimnisse meines Herzens, die ich mit meiner Frau teile, haben mein kleines unmündiges Kind damals nicht mitgekriegt. Gott sehnt sich nach einem Partner. Gott möchte seine Geheimnisse mit uns teilen. Er möchte uns in die Partnerschaft mit ihm führen. Neben den Gebeten, die wir schon aus den anderen Beziehungen mit Gott kennen, strömt aus dieser Partnerbeziehung ein ganz besonderes Gebet. Ein Gebet ohne Worte. Ich staune immer wieder, wenn ich alte, gereifte Ehepaare sehe und ich bin mit einem solchen hierher gekommen, da wird oft gar nicht geredet. Zumindest nicht mit Worten. Das Sein in der Beziehung mit Gott wird zum Gebet. Die Klöster haben das schon vor vielen Jahrhunderten entdeckt. Es ist ihnen möglicherweise aufgefallen, die Witwe taucht hier nirgends auf. Die verlassene Frau, die eine gestörte Beziehung zu Gott, dem Richter, hat, ist keine Beziehung, die Gott für uns zugedacht hat. Und doch taucht sie auf, diese verlassene Frau, bei den Propheten und im Alten Testament. Die Frau, die ihren Mann durch eheliche Untreue verloren hat, ist ein Bild für uns Menschen, die in der Gottesferne leben. Es bricht Gottes Herz, wenn wir ihm den Rücken zuwenden. Die von ihrem Mann getrennte Frau taucht in der Bibel nur auf in Worten der Ermahnung. Und das bringt mich zum dritten und letzten Teil meiner Predigt. Jetzt hoffe ich, dass es geklappt hat. Ich kann es nicht lesen. Und dieses Wort der Ermahnung richtet sich an die Menschen, die vor seiner Wiederkunft leben. Also auch an die Kirche des 21. Jahrhunderts, uns. Jesus beendet sein Gleichnis mit einer Frage. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf der Erde? Und die Antwort auf diese Frage gibt uns das Gleichnis. Wenn die Kirche es so macht wie die Witwe, nämlich nur als Bittstellerin ohne Beziehung, dann mag das eine Zeit lang gut gehen. Aber langfristig wird die Kirche so scheitern. Und spätestens bei seiner Wiederkunft ist der Glaube erloschen, die Gebetsversammlungen leer und die Ungerechtigkeit triumphiert auf dieser Erde. Ohne einer tiefen und partnerschaftlichen Beziehung zu Gott, die in der Liebe verwurzelt ist, wird es der Kirche nicht gelingen. Im Epheserbrief heißt es, dass wir heute schon zusammen mit Christus, unserem Bräutigam, unserem Partner, einen Platz im Himmel haben und wir mit ihm zusammen regieren. Haben Sie diesen Platz eigentlich schon mal ausgekundschaftet und entdeckt? Viele Menschen sprechen Gott lieber eine Nachricht auf seinen Anrufbeantworter und verschwinden dann. Jesus sagt in unserem Text, Gott wird dafür sorgen, dass die Beter schnell zu ihrem Recht kommen. Bald, das ist so ein Wort in der Bibel. Gott hat ein anderes Verständnis von bald. Wir brauchen also sehr viel Hartnäckigkeit, immer wenn ich bald höre. Und Kinder sind darin besser als die Witwe. Bei meinen Kindern war das so. Und sie haben ihre gefühlten 96 Kuscheltiere alle bekommen. Wie war das mit dem Quengel? Warum? Ihre Hartnäckigkeit ist in einer Liebesbeziehung verwurzelt. Die Kinder und auch die Braut haben einen anderen Zugang als die verlassene Witwe. Ich möchte meine Predigt abschließen mit der Geschichte von Königin Esther. Mach euch Mut, das Buch ruhig nochmal zu lesen. Die kleine Esther wächst, Die kleine Esther wächst als jüdisches Waisenkind bei ihrem Onkel Mordechai auf. Der unterstützt und berät sie, als es darum geht, dass sie vermählt werden soll mit dem mächtigsten Mann der damaligen Zeit, der Perserkönig Ahasveros. Der Onkel Mordechai ist ein wunderschönes Bild für den Heiligen Geist. Auch Gott lässt uns nicht als arme, verlassene Waise oder Witwen in dieser Welt zurück, sondern er gibt uns seinen Heiligen Geist, der uns auf die Partnerschaft mit unserem König Jesus Christus vorbereitet. Aber wie in jeder spannenden Geschichte gibt es auch in dieser einen Widersacher, den Fürst Haman. Und der plant einen grausamen Anschlag gegen das jüdische Volk. Die meisten kennen das. Durch Intrige erwirkt ein Gesetz beim König, das den Tod aller Juden bedeutet. Ein Holocaust lange vor unserer Zeit. Doch diese kleine, frisch vermählte Esther verhindert diesen Holocaust und stellt die Gerechtigkeit wieder her. Und wie tut sie das? Als Bittstellerin mit Fasten? Ja, beides kommt vor, Bitten und Fasten. Aber entscheidend ist etwas anderes. Und jetzt könnte die nächste Folie kommen. Sie hat Zugang zum Herzen des Königs. Sie lädt diesen mächtigen Herrscher, der ja zugleich ihr Ehemann ist, ihr Partner, zu einem festlichen Abendessen ein. Ein Candlelight-Dinner mit dem König. Und dort dreht sie diesen bösartigen Anschlag gegen das jüdische Volk um. Dieses Candlelight-Dinner hat den Holocaust verhindert und die Gerechtigkeit hergestellt. Dieses Candlelight-Dinner mit dem König ist ein wunderschönes Bild für das Abendmahl, wo unsere vertraute Nähe zu unserem König Ausdruck findet. Mit dem Gleichnis von der Witwe und dem Richter möchte Jesus die Kirche der Endzeit revolutionieren. Eine Kirche, die Zugang hat zum Herzen des Königs. Eine Kirche, die einen prallvollen Terminkalender hat, weil für jeden Tag dort drin steht, Candlelight-Dinner mit meinem König. Eine Kirche, die zuallererst verliebt ist und durch Herzensnähe mit Gott regiert. und so die Gerechtigkeit in dieser Welt herstellt. Vielleicht bin ich ja ein hoffnungsloser Träumer, wird mir manchmal unterstellt. Aber ich träume mit Jesus von dieser Kirche. Amen.